Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Das Interview der Woche findet heute in der Berliner Botschaft der Republik Estland statt. Dazu begrüße ich Kaja Kallas, die Ministerpräsidentin dieses baltischen Landes. Am Mikrofon ist Sabine Adler.
Premierminister Kaja Kallas, what does it mean for you to...
Kaja Kallas, die Botschaft ist ein historisches Gebäude. Ihr Land besaß es schon 1920. Und das bedeutet Ihnen eine ganze Menge, stimmt's?
Well, it is always very good to be here and especially the story that when we were occupied, then
es ist immer sehr schön, hier zu sein. Eben wegen der besonderen Geschichte, als Estland okkupiert war. Deutschland hat dieses Gebäude nie verschenkt. Im Grundbuch stand immer, dass der Eigentümer die Estnische Republik ist. Während der sowjetischen Besatzung existierten wir für die Welt nicht. Gerade deswegen bedeutete es so viel, dass wir in Deutschland zumindest als Eigentümer dieses Gebäudes existierten.
Auch in der DDR-Zeit?
Yes, even during that time. It was listed in the Land Registry that the Estonian Republic is owner of this building.
Ja, sogar in dieser Zeit war im Grundbuch eingetragen, dass die Estnische Republik Eigentümer dieses Gebäudes ist. Ich bin also sehr dankbar.
We are quite grateful.
We are in the week after the Russian Soviet-like elections.
Wir befinden uns in der Woche nach den sowjetähnlichen Wahlen in Russland. Ist es richtig, Wladimir Putin immer noch Präsident zu nennen? Oder ist es angemessener, ihn Herrscher oder sogar Despot zu nennen?
I refuse to call these elections because I actually say it's a special appointing mission. It's not elections. Why are they playing this game of elections?
Ich weigere mich, dies als Wahlen zu bezeichnen, weil ich eigentlich sage, dass es sich um eine besondere Ernennungsmission handelt. Ich kann nicht erkennen, warum sie dieses Spiel mit den Wahlen spielen. Sie tun das auch nicht wegen ihrer Demokratie oder weil sie wollen, dass jemand glaubt, dass sie jetzt eine Demokratie sind, sondern um unsere Demokratie zu untergraben, damit sie sagen können, ihr habt Wahlen, wir haben Wahlen. Aber es ist nicht das Gleiche. Ich spreche nicht von Präsident Putin. Ich sage Putin. Er ist ein Diktator und hat kein Mandat vom Volk, weil es keine fairen demokratischen Wahlen gibt. Das ist keine Demokratie. Wir haben so etwas auch in unseren Ländern. Die extreme Rechte lernt von anderen und untergräbt unsere Demokratie, indem sie sagt, dass es das Gleiche ist. Und deshalb sollten wir nicht das Narrativ verwenden, das Russland uns aufzwingen will.
It's actually not the same and we shouldn't use the narrative that Russia wants us to use.
Do you fear? You fear nothing. I understood it. But do you fear?
Befürchten Sie, ich weiß, Sie befürchten gar nichts, aber nach den Wahlen im Juni zum EU-Parlament, befürchten Sie, dass solche Versuche, die Demokratie zu zerstören, da auch geschehen können?
What Russians are really good at is social sciences. They are not very good in technology, but they are very good in.
Was die Russen sehr gut können, ist Sozialwissenschaft. Sie sind nicht sehr gut in Technologie und sie gießen Öl ins Feuer, vergrößern die Risse und Kämpfe, die wir bereits in unserer Gesellschaft haben. Das müssen wir ständig im Auge behalten. Ich habe wirklich Angst um unsere eigenen Demokratien, weil wir sehen, dass es auch hier immer aggressiver und konfrontativer wird. Das untergräbt die Demokratie als solche. Denn wenn man die parlamentarischen Regeln, also die Filibusterregeln, dazu benutzt, die Regierung und das Parlament zu blockieren, dann kommen die Menschen irgendwann an den Punkt, an dem sie sagen, dass man in der Demokratie nichts mehr erreichen kann. Dass man einen starken Führer bräuchte, der die Dinge durchsetzt. Und das ist gefährlich. Wir haben das schon einmal erlebt.
And that is dangerous. We have seen this before.
That's right.
Das ist richtig. Was wir vor einigen Tagen erlebt haben, war der Hammerangriff auf Leonid Volkov von der Antikorruptionsstiftung von Alexei Nawalny. In Deutschland gab es einen Giftanschlag auf eine russische Journalistin und gegen sie, Kaja Kallas, immerhin die Ministerpräsidentin von Estland, hat Russland einen Haftbefehl erlassen. Teilen Sie den Eindruck, dass diese internen, diese innenpolitischen Konflikte Russlands inzwischen unsere EU-Länder voll erreicht haben?
Russia is waging this shadow war against all of us and it has different elements.
Russland führt einen Schattenkrieg gegen uns alle. und der hat verschiedene Elemente. Gegen Finnland und Polen, Lettland und Litauen setzt Russland die Migration als Waffe ein. Außerdem gibt es russische Cyberangriffe. Wir erleben sie jeden Tag in einem größeren Ausmaß als 2007, als Estland zum ersten Mal angegriffen wurde. Dann der Informationskrieg, die Verbreitung von Lügen, Fehlinformationen und Narrativen. Wir sehen, wie in unserer Gesellschaft Angst gesät wird. Wir müssen uns dessen wirklich bewusst sein. Deshalb machen wir in Estland alles öffentlich. Dazu der Aufstieg der extremen Rechten und der extremen Linken. Es gibt ein gutes Buch von Timothy Snyder mit dem Titel Der Weg in die Unfreiheit. Das zeigt, was die Narrative Russlands und die Narrative der Rechtsextremen tatsächlich bedeuten. Sie sagen dasselbe. Das Buch beginnt damit, dass Wladimir Putin sagt, dass, wenn Russland nicht zu Europa werden kann, Europa zu Russland werden wird. Es geht darum, dass Europa angeblich moralisch korrupt ist, dass Familientraditionen nicht respektiert werden und dass Europa unter großem Migrationsdruck steht durch die muslimische Migration. Dabei ist er es, der den Migrationsdruck erzeugt. In der Ukraine fliehen die Menschen vor dem Krieg, was verständlich ist. Und auch in Afrika, wenn Sie an die Wagner-Soldaten dort denken. In Syrien genauso. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir sie dazu bringen, diesen Krieg zu verlieren, damit sie auch für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden können und so etwas in Zukunft nicht mehr passiert.
In order to prevent this happening in the future.
Russische Oppositionelle befinden sich vor allem in den baltischen Ländern, auch in Deutschland und in Polen. Halten Sie es für eine gute Idee, diese russische Opposition zu unterstützen, um sie eben auf den Tag X vorzubereiten?
Day X.
No, I don't think so. I actually don't think that this works that way.
Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Damit ein Land besser werden kann, muss es sein letztes koloniales Gesetz abschaffen. Das ist wieder der Historiker Timothy Snyder. Ich denke, es ist sehr wahr. Russland war nie eine Demokratie. Wenn die Menschen einen Diktator bewundern, gibt es kein Hindernis, eine Diktatur zu werden.
Okay, aber diese Oppositionsfiguren sind ja keine Anhänger der Diktatur.
When you ask, you know, there are polls, majority of people support the war, and why? The first reason they give, glory.
Es gibt Umfragen. Die Mehrheit der Menschen tut das. Der erste Grund, den sie nennen, ist Ruhm. Für ein kleines Land wie Estland bedeutet Krieg Zerstörung und menschliches Leid. Für ein großes Land hingegen kann er auch Ruhm bedeuten, weil man in ein anderes Gebiet eindringt und Herr über ein größeres Gebiet wird. Das ist der koloniale und imperialistische Ansatz, den sie haben. Und niemand kann das ändern, weil sie es bewundern.
Not one person can change that because they admire it.
Es gibt für Sie also keinen Unterschied zwischen der Opposition und dem russischen Durchschnittsvolk?
I mean, if there is no accountability for what they have done, I don't think there's going to be change. Orlando Feige's The Story of Russia.
Wenn es keine Verantwortlichkeit für das gibt, was sie getan haben, glaube ich nicht, dass es eine Veränderung geben wird. Orlando Feige spricht darüber in seinem Buch Die Geschichte Russlands. Für die Verbrechen, die sie in Polen, der Ukraine und den baltischen Ländern begangen haben, wurde nie Rechenschaft abgelegt, hat niemand bezahlt. Die Menschen dort wissen nicht, was sie getan haben. Im Vergleich zu Deutschland war eine der Folgen des Nürnberger Tribunals, dass das deutsche Volk über die von den Nazis begangenen Verbrechen Bescheid wusste.
Wo wir gerade von Bezahlung sprechen, Kaja Kallas, Sie befürworten die Idee, das eingefrorene russische staatliche Vermögen zu verwenden, um für die Schäden zu bezahlen, die Russland in der Ukraine verursacht. In Europa sagen viele, das ist unmöglich, das ist nicht machbar. Aber Sie haben eine Idee. Welche?
Wir haben ein Gesetz entworfen, wie wir das machen können. In Den Haag gibt es die Registrierung von Kriegsverbrechen. Die Ukraine hat einen legitimen Anspruch gegenüber Russland, diese Schäden zu reparieren. Jetzt haben wir die Vermögenswerte Russlands, die eingefroren sind. Wir kennen damit den Wert dieser Vermögen. Und wir erkennen an, dass Russland legitime Ansprüche auf diese Vermögenswerte hat, und diese Vermögenswerte zurückerhält. Wir schließen also einen Vergleich zwischen diesen beiden Ansprüchen und sagen, dass wir dies der Ukraine geben. Wenn also etwas übrig bleibt, kann Russland es zurückfordern, denn wir nehmen es nicht. Wir stellen nur einen Vergleich dieser beiden Ansprüche her. Niemand kann sich vorstellen, dass wir eines Tages die Sanktionen einfach aufheben, nach allem, was sie getan haben. Ich denke also, dass dies auf rechtsstaatlicher Grundlage geschieht. Eines der Argumente dagegen ist das Recht auf Eigentum. Ja, aber das Recht auf Eigentum wurde bereits verletzt, als das Vermögen eingefroren wurde. Dann gibt es noch das Argument, dass man dem Euro nicht mehr trauen kann. Aber dieses Argument wird auch von Experten widerlegt. Denn auch das hätte man bereits beim Einfrieren der Vermögenswerte feststellen müssen.
Wir müssen uns ja darüber im Klaren sein, dass Putin wahrscheinlich bis mindestens 2030 oder im schlimmsten Fall bis 2036 an der Macht bleiben wird. Und damit eine Person, die den Westen zu seinem Feind erklärt hat. Haben Sie den Eindruck, dass das schon alle im Westen verstanden haben?
Menschen oder Länder, die viel bessere Nachbarn haben als wir, empfinden die Dringlichkeit nicht so stark. Es erfordert Führung, den Menschen zu erklären, was wirklich auf dem Spiel steht. Was wir aus der Geschichte lernen sollten, ist, dass in Europa alles sehr schnell geht. Wir sind ein sehr kleiner Kontinent. Und wenn hier etwas passiert, bleibt niemand unberührt. Und was wir nicht vergessen dürfen, Putin ist ein Diktator. Wir sollten ihn also durch die Brille der Diktatur betrachten. Er ist daran interessiert, seine Kumpane um ihn herum bei Laune zu halten, weil sie ihn an der Macht halten. Er muss die Armee und die Polizei bei Laune halten, weil sie seine Entscheidungen umsetzen und die Menschen mit harter Hand regieren. Und drittens, alle Alternativen hat er beseitigt. Was die Armee anbelangt, so haben wir gesehen, dass Prigozhin gemeutert hat, weil er gesehen hat, dass die Moral der Ukrainer höher ist, dass ihre Ausrüstung besser ist. Prigozhin wurde eliminiert. Ist die Armee zufrieden? Das glaube ich nicht. Also gibt es dort einen Riss. Was seine anderen Kumpane betrifft, die Oligarchen, sie sind wegen der Sanktionen nicht glücklich. Auch hier gibt es einen Riss. Wir sollten die Sache also aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten.
But on the other hand, some experts say that Putin needs war.
Andererseits sagen einige Experten, dass Putin einen Krieg braucht, um an der Macht zu bleiben. Und das ist eine sehr schlechte Nachricht für Europa und insbesondere für die Ukraine. Glauben Sie, Kaja Kallas, dass wir bereits darauf vorbereitet sind, dass dieser Krieg ein wirklich langer Krieg werden könnte?
I think we have to prepare ourselves that it's going to be a long war and Putin is thinking and hoping that he will outlast us. But we shouldn't give him that. We are stronger in economic might, we are stronger in terms of defense.
Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass der Krieg lang sein wird. Putin denkt und hofft, dass er uns überleben wird. Aber das sollten wir ihm nicht gestatten. Wir sind stärker, was die wirtschaftliche Macht angeht. Auch in Bezug auf die Verteidigung und unsere politische Stärke in der Welt. Wir sind stark. Wir sollten unsere eigene Macht nicht unterschätzen und ihm nicht nachgeben. Wir sind also in der Lage, ihn zu überleben und die Ukraine zu unterstützen, damit die Ukraine gewinnen kann.
Was denken Sie, wenn Sie Rolf Mützenich, den SPD-Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag, hören, wenn er vorschlägt, den Krieg in der Ukraine einzufrieren?
I understand where people are coming from. I mean, everybody understands that war is bad and peace is good. I don't know anybody in Ukraine.
Ich verstehe, woher diese Leute kommen. Ich meine, jeder versteht, dass Krieg schlecht und Frieden gut ist. Ich kenne niemanden in der Ukraine oder in den baltischen Staaten, der für den Krieg ist. Wir sind für den Frieden, aber wir wollen, dass dieser Frieden von Dauer ist. Ich nenne Ihnen dieses Beispiel.
In 1949 you had peace here in Germany.
Es gibt einen Unterschied zwischen Frieden und dem Frieden von 1949. Ihr hattet hier in Deutschland Frieden. Das heißt, ihr konntet euer Land aufbauen. Wir hatten auch Frieden. Wir hatten keinen Krieg. Aber wir hatten in dieser Zeit Massendeportationen, Tötungen von Menschen, Unterdrückung unserer Kultur, Versuche, unsere Sprache auszulöschen, Tötung der politischen Elite, der Wirtschaftselite. Alles.
My own mother, grandmother, great-grandmother were deported in 1949.
Meine eigene Mutter, Großmutter und Urgroßmutter wurden 1949 deportiert, als der Krieg doch schon lange vorbei war. Worauf will ich also hinaus? Natürlich ist jeder für den Frieden, aber wenn man Russland jetzt einfach nachgibt, um Frieden zu Russlands Bedingungen zu haben, dann bedeutet das, dass man ihnen eine Pause von einigen Jahren gestattet und sie dann in noch größerer Zahl zurückkommen. Und dann stellt sich die Frage, wer ist der Nächste und ob die NATO die Nächste ist. Es hat keinen Sinn zu fragen, ob das Baltikum oder Polen. Nein, wir sind in der NATO und damit sind wir alle gemeint. Auch Deutschland, das viel bessere Nachbarn hat als wir.
We are in NATO and that means all of us, also Germany, also those countries who have much better neighbors than we do.
Do you feel already?
Fühlen Sie sich in Estland schon fast selbst an der Front?
No, we don't, because we are in NATO. We have peace. We do everything to invest more in defense, also collective defense of NATO. So he's afraid of going into war with NATO. And of course,
nein, das tun wir nicht. Weil wir in der NATO sind. Wir haben Frieden. Wir tun alles, um mehr in die Verteidigung und in die kollektive Verteidigung der NATO zu investieren. Putin hat Angst vor einem Krieg mit der NATO. Wir sollten unsere eigene Stärke nicht unterschätzen.
Das Interview der Woche im Deutschlandfunk mit Kaja Kallas, der estnischen Ministerpräsidentin. Frau Kallas, manche Leute sprechen von einem Domino-Effekt. Wenn die Ukraine fällt, werden Estland, Lettland oder Litauen bzw. Polen die Nächsten sein, automatisch. Glauben Sie auch an diesen Automatismus oder teilen Sie die Zweifel derjenigen, dass dieser Domino-Effekt so automatisch dann auch wieder nicht eintritt?
No, first I want to correct this. There is no question of whether the Baltics or Poland is next. It's a question whether NATO is next.
Zunächst möchte ich richtigstellen, dass es nicht um die Frage geht, ob das Baltikum oder Polen als nächstes dran ist. Es ist die Frage, ob die NATO die nächste ist. Und der zweite Punkt ist wieder ein Blick in die Geschichte. In den 1930er Jahren, als Deutschland den Krieg in Europa ausweitete, ging Japan auf seine Nachbarn los. Wir haben solche bösartigen Akteure auf der ganzen Welt, die den Krieg in der Ukraine sehr genau beobachten. Die haben auch Appetit auf die Gebiete ihrer Nachbarn.
Sie sprechen von China.
I'm referring to countries like Iran, North Korea.
Länder wie den Iran und Nordkorea. Länder, die sich hier sehr genau Notizen machen.
Was mich zur nächsten Frage bringt, China, Kasachstan, Georgien oder die Türkei. Das sind Länder, die die Sanktionen gegen Russland umgehen. Glauben Sie, dass die EU mehr oder weniger machtlos ist, wenn es um diese Art von Umgehung von Sanktionen geht?
The bypassing is a problem and that's why we have proposed total embargo of transit of goods via Russia.
Die Umgehung der Sanktionen ist ein Problem. Und deshalb haben wir ein vollständiges Embargo für den Transit von Waren über Russland vorgeschlagen, weil das viele Probleme lösen könnte. Ich meine, wir können überprüfen, ob diese Waren tatsächlich nach Kasachstan gehen, wenn sie über Russland gehen. Und wir haben große Zweifel daran, dass das so ist. Aber wir haben keine Instrumente, um das zu überprüfen. Wenn wir also sagen, dass nichts über unsere Grenzen nach Russland geht, könnte man das Problem lösen. Russland will uns weismachen, dass die Sanktionen nicht wirken. Aber wir wissen von unseren Geheimdiensten, dass die Sanktionen Wirkung zeigen. Russlands Haushaltsdefizit liegt bei über 20%. Und aufgrund der Sanktionen können sie jetzt außerhalb des Landes keine Kredite bekommen oder Kapital aufnehmen. Die Chinesen leihen ihnen kein Geld mehr. Sie haben also ein großes Problem, wie sie die Kriegsmaschinerie finanzieren können.
So they have a huge issue how to finance the war machine.
When it comes to repeating some
Wenn es um die Wiederholung einiger unwahrer Aussagen von russischen Propagandisten geht, dann müssen wir auch über eine Aussage sprechen, die regelmäßig von Putin kommt, nämlich seine Drohung mit Atomwaffen. Wie kommt es, dass die Menschen in Estland weniger Angst davor zu haben scheinen, als zum Beispiel die Menschen in Deutschland oder in anderen Ländern?
Also in Ukraine, the Ukrainian representative said that, you know, if he's gonna use a nuclear weapon, he's gonna use it on us, and we are not afraid. He's not gonna use it on Germany.
Die Ukraine hat auch keine Angst. Ich hörte auf einer Veranstaltung einen Ukrainer zu einem deutschen Vertreter einmal sagen, wenn Putin die Atomwaffe einsetzen wird, dann wird er sie gegen uns einsetzen. Er wird sie nicht gegen Deutschland einsetzen. Wenn wir keine Angst haben, solltet ihr auch keine haben. Ich glaube, dass diese unsicheren Zeiten voller Fallen sind. Und eine dieser Fallen ist die Angst. Wer Angst hat, reagiert nicht mehr rational. Und das ist es, was Putin will.
And that is what he wants. That is actually also the definition of terrorism.
Das ist eigentlich Terrorismus. Dass Russland wiederum kein NATO-Land angreift, liegt daran, dass er weiß, dass wenn Russland eine Atomwaffe einsetzt, viele Atomwaffen aus verschiedenen Atomländern Russland treffen könnten. Ich kann ihn nicht einschätzen. Aber bis jetzt hat er sehr lange gedroht, weil er weiß, dass diese Art von Drohungen funktionieren.
If Russia would use a nuclear weapon, how many nuclear weapons could hit Russia from, you know, different nuclear countries? I mean, can I say for certain that he's not going to use it? No, I can't. But so far he has very much threatened for a very long time. And why? Because he knows that these kind of threats work.
Braucht Europa gemeinsame Atomwaffen?
No, we have different countries that have nuclear weapons.
Nein, wir haben verschiedene Länder, die Atomwaffen haben. Und ich denke, da wir den Artikel 5 in der NATO haben, ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle, möchte ich mich nicht auf diese Diskussion einlassen, weil jeder versteht, dass ein Atomkrieg uns alle von der Landkarte tilgen würde.
Ein Wort zu dem 2%-Ziel, das Sie auf ein 3%-Ziel für die Verteidigung in der NATO ausweiten wollen. Wir sehen, dass fast die Hälfte der NATO-Länder schon mit 2% zu kämpfen hat.
Ja, wir haben im Moment 3,2%.
Sie sind also Donald Trump gegenüber sicher. Über Estland beschwert er sich also nicht.
Yes, yes, he didn't talk about us, no, when he said. But yes, we think that everybody should do more. But
ja, er hat nicht über uns gesprochen. Wir denken, dass jeder mehr tun sollte. Aber ich verstehe auch, dass es sehr schwierig ist, die öffentliche Meinung zu überzeugen. Es ist schwierig für Länder, die bessere Nachbarn haben als wir und den Krieg in der Ukraine nicht wirklich spüren. 1988, während des Kalten Krieges, investierten alle NATO-Verbündeten 2%, einige sogar 6% des Bruttosozialprodukts. Denn die Bedrohung war real. Es herrschte ein kalter Krieg. Jetzt haben wir einen heißen Krieg in Europa. Und einige Länder investieren immer noch nicht genug. Das Problem mit der Verteidigung ist, dass, wenn man sie braucht, es bereits zu spät ist, um noch Investitionen zu tätigen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus unserer eigenen Geschichte. 1933 waren die Verteidigungsausgaben sehr niedrig, weil Frieden herrschte. Im Jahr 1938 war klar, dass es Krieg geben würde. Also wurden die Verteidigungsausgaben um 100% erhöht. Da war es bereits zu spät. Wir verloren unsere Freiheit, unseren Wohlstand, ein Fünftel unserer Bevölkerung.
It was already too late. We lost our freedom, we lost our prosperity, we lost a fifth of our population. Konrad Adenauer, by the way.
Der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer sagte einmal, in einer Welt der Gewalt wäre der Pazifismus Selbstmord und kein Dienst am Frieden. Ein Aggressor wird durch Schwäche provoziert. Er beginnt einen Krieg, wenn er glaubt, dass er ihn gewinnen kann. Wenn wir also genug in unsere Verteidigung investieren und ihm zu verstehen geben, denkt nicht einmal daran, ihr könnt hier nicht gewinnen, dann fängt er diesen Krieg nicht an.
Ist es schon zu spät?
No, I hope it's not too late, but I still need convincing of all the allies to do more.
Mr. Macron brought up the French president boots on the ground.
Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Idee eines Einsatzes von Bodentruppen, die NATO-Länder in die Ukraine entsenden, ins Spiel gebracht.
Well, there should be some kind of strategic ambiguity. Let them guess what we are doing next.
Nun, es sollte eine Art strategische Zweideutigkeit in Richtung Russland geben. Dort sollte man ruhig rätseln, was wir als nächstes tun werden. Niemand will, dass der Krieg ausgeweitet wird. Hilft das den Ukrainern, ihr Land zu verteidigen? Ich glaube nicht. Konzentrieren wir uns auf die Dinge, die wir bereits tun, und überlegen wir, was wir noch tun können. Denn jeder von uns will, dass dieser Krieg endet.
Ministerpräsidentin Kaya Kallas, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke.